Es gibt schon Gruppen, die haben es jetzt sonntagsmorgens richtig gut. Ich weiß nicht, ob das jeden Sonntagmorgen ist, aber als ich gesehen habe, was da alles so aufgebaut ist an Leckerem im kleinen Konferenzraum, dann habe ich gedacht, bist doch in der falschen Altersgruppe, dürftest dich da nicht mehr einreihen. Das ist also schon eine interessante Geschichte. Mit Speck fängt man Mäuse. Wir müssen ohne auskommen. Ja, wenn ich jetzt hier so durch die Reihen gehen würde und die Gelegenheit und Zeit hätte, mit jedem Einzelnen ins Gespräch zu kommen, dann würden wir wahrscheinlich, wenn wir ein längeres Gespräch führen, eine Fülle von Wissen entdecken, das der Einzelne in seinem Leben erlangt hat, durch Ausbildung, Schule, an Lebenserfahrung, auch an Fähigkeiten würden wir entdecken, was alles so zum Leben des Einzelnen gehört. Und ich kann das jetzt nicht mehr leugnen, dass ich auch schon in so einer bestimmten Altersliga bin, so einige Jahrzehnte auf dem Buckel habe. Und wenn ich darüber so nachdenke...
Dein Pflaster ist abgegangen. Oh. Du brauchst zwei. So.
Gerade hat er bei mir die Batterien gewechselt, damit ich überhaupt genügend Energie habe. Jetzt verpflastert er mich auch noch. Okay. Ja. Wenn ich meine eigenen Lebensjahrzehnte angucke, was da alles so an Lernen und Fähigkeiten gehört, die man so erlangen konnte, in Klammern natürlich wird auch sehr offensichtlich, was man nicht gelernt hat oder was man wieder vergessen hat und welche Fähigkeiten man nicht hat. Aber bleiben wir mal bei dieser positiven Seite. Von klein auf gehört es zu unserem Leben, dass wir Wissen und Fähigkeiten erlernen. Ich habe meinen ersten Beruf gelernt und habe da Steuerungen gebaut, elektronische, elektrische, pneumatische und mechanische Steuerungen für alle möglichen Maschinen, für Brauereien, für Untertage. Das war ganz populär in unserer Firma, wie ganze Straßen untertage gesteuert werden. Dafür habe ich Anlagen gebaut. Das gehört zu meinem Leben. Ich habe Autofahren gelernt, tapezieren. Ich habe Teppichboden verlegen gelernt, aber auch verkaufen, Teppichhändler. Ich habe gelernt, auf der Straße zu leben und zu überleben ein paar Jahre, im Gefängnis zu leben und zu überleben ein paar Jahre. Ich habe natürlich dann auch bei meinem nächsten Beruf gelernt, Textexegese und Pastoralpsychologie und alles Mögliche. Natürlich hatte ich auch mal Schule und da hat man gelernt, wie man rechten Winkel ausrechnet und dass man Pappplakate mit 3P schreibt. Wobei mir aufgefallen ist, das habe ich gar nicht in der Schule gelernt. Das habe ich zufällig in späteren Jahren gelernt. Ich gehöre ja zu der armen Generation, die noch nicht so richtig unter die volle Wirkung der Rechtschreibreform geraten war, sondern das nur so am Rande noch mitgekriegt hat. Und das sieht man auch bei meiner Rechtschreibung. Es gibt beide Formen. Das, was man schon von der neuen ein bisschen mitgekriegt hat und trotzdem ist man noch in der alten Wirklichkeit drin. Was haben wir noch gelernt? Ich könnte unzähliges aufzählen, was dazugehört hat zu den Lernprozessen, zu den Lernerfahrungen, zu den Gesteuerten, zu den Freiwilligen, zu den Ungewollten. So viel gelernt. Aber wie man richtig trauert, wie man mit Leid und Verlust umgeht im Leben, das hat uns niemand beigebracht. Das mussten wir uns mühsam von unserer Umgebung abgucken. Und da ist die Frage, ob wir das Richtige da gelernt haben. Paulus beschreibt in einem seiner Briefe auch Situationen, die alles andere als schön sind. Er schreibt im zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 4 ab Vers 8 eine ganz konkrete Wirklichkeit, wie er sie erlebt hat. Ich lese uns das aus der neuen Genfer Übersetzung. 2. Korinther 4. Nicht ab Vers 8, sondern ab Vers 6, Entschuldigung. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft nicht aus uns selbst kommt, sondern von Gott ist. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Man kann das zusammenfassen, man kann von dieser Bedrängnis sprechen, man kann von den Umständen sprechen, die ihn fast zu Fall gebracht haben, auf jeden Fall niedergeworfen haben, von den Dingen sprechen, die ihn erdrückt haben, die ihn haben verzweifeln lassen und so weiter. Und wir können das andere auch genau in unser Blickfeld hineinbringen, was die Reaktion Gottes darauf war, wie er Jesus Christus darin erlebt hat, wie sich gerade die Wirklichkeit Gottes darin gezeigt hat, in diesen Umständen. Aber ich will mal bei diesen notvollen Umständen bleiben, bei diesen Dingen, die Leiden verursachen, die Schmerz bereiten, die uns ganz massiv manchmal begegnen in unserem Leben. Im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 heißt es, trauert nicht wie die anderen, die ohne Hoffnung sind. Da merken wir, da wird über das nachgedacht, was tatsächlich in unserem Leben passieren kann, dass wir mit Leid konfrontiert sind und dann, wie sollen wir damit umgehen, uns gesagt wird in diesem Wort. Ich will dieses Wort aus 1. Thessalonicher 4, 13 ein bisschen genauer lesen. Da heißt es, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht so traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und es geht um Trauern mit Hoffnung. Das, was unser Herr uns lehren will im Umgang mit Leid, mit Schmerzen, mit Verlust. Aber vorher möchte ich das mal so ein bisschen natürlich platt und einseitig darstellen, wie es unsere Gesellschaft uns vermittelt, wie es üblich ist, zu trauern. Und dann danach eine biblische Sichtweise Gottes, Ermöglichung im Umgang mit Trauer dagegen setzen. Ich erzähle euch die Geschichte von Fabian. Als Fabian 5 Jahre alt ist, stirbt sein kleiner Hund. Für den kleinen Jungen bricht eine Welt zusammen. Sein Hund war sein bester Freund. Der schlief am Ende seines Bettes und jetzt ist er tot. Fabian ist untröstlich. Seine Eltern sind ratlos und besorgt. Schließlich sagt Fabians Vater, sei nicht traurig, Junge, wir kaufen dir einen neuen Hund. Mit diesem Satz bietet Fabians Vater seinem Sohn die ersten beiden Schritte aus dem Gesellschaftsprogramm zur Bewältigung von Trauer und Schmerzen. Begrabe deine Gefühle, ersetze deine Verluste. Sei nicht traurig, weil die Eltern die Trauer ihres Sohnes nicht ertragen können, soll der Sohn, bitteschön, nicht länger traurig sein. Begrabe deine Gefühle. Lass sie nicht zu, sei nicht traurig, drück es weg. Wir kaufen dir etwas Neues. Ersetzen den Verlust. Blätter die Seite einfach um. Verlass den Ort deiner Trauer und geh zum nächsten über. Wenn du erst den neuen Hund hast oder das neue Auto oder den neuen Partner, dann wirst du nicht mehr an den alten denken. Dann wird der Schmerz nicht mehr so stark sein. Diese Logik kennen wir, ne? Die ist uns in verschiedenen Situationen unseres Lebens vermittelt worden. Das sind Standpunkte, die ganz viele Menschen einnehmen werden, wenn sie mit Verlust, mit Schmerz, mit Trauer konfrontiert sind. Begrabe deine Gefühle, ersetze deine Verluste, die ersten beiden Schritte zur Bewältigung von Schmerz, Trauer und Verlust in unserer Gesellschaft. Jahre später verliebt sich Fabian, die Welt hat niemals rosiger ausgesehen, bis das Mädel ihn 3 Monate später verlässt. Und in Fabian ist etwas zerbrochen. Der Schmerz ist riesig. Er kann nicht fassen, was da passiert ist. Ein Mensch gibt ihm den Laufpass. Das ist so abwertend. Das tut so weh. Aber dann kommt seine Mutter und sagt mit viel Liebe, auch in der Stimme, sei nicht traurig, Junge, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Begrabe deine Gefühle, ersetze deine Verluste. Bis zum Ende seines Lebens wird Fadian immer mit diesen beiden Stimmen beginnen, wenn er Schmerz und Trauer zu verarbeiten hat. Er hat schon ein Stück begriffen, wie es geht. Wenige Zeit später stirbt Fabians Großvater. Fabian hat ihn sehr geliebt. Sein Opa hat ihm beigebracht, wie man angelt, und war früher oft ganz viel mit ihm unterwegs gewesen. Es war seine Vertrauensperson. Und wieder bricht für Fabian eine Welt zusammen. Er möchte mit seiner Mutter über Opa reden, aber die sitzt selbst weinend im Wohnzimmer. Und Papa sagt: Lass sie in Ruhe, Fabian, sie muss jetzt alleine sein. Und so entdeckt Fabian Schritt 3 im Trauerpuzzle unserer Gesellschaft. Traure allein. In Klammern, phasenweise ist das ganz wichtig, in den verschiedenen Situationen unseres Lebens allein vor Gott Dinge zu klären und anzusprechen. Klammer zu. Also geht Fabian auf sein Zimmer und weint für sich. Er spürt eine Einsamkeit, die er noch nie erfahren hat. Aber er vergräbt seine Gefühle danach mit viel Aktion, Sport, Termin, Stress. Er gibt sein Bestes, um normal zu leben, aber nach ein paar Monaten entdeckt er, dass er ständig an seinen Großvater denken muss. Als er das seinem Vater erzählt, sagt der nur: Fabian, du musst dir Zeit lassen. Zeit heilt alle Wunden, ganz von selbst. Irgendwann wird der Schmerz aufhören. Zeit heilt alle Wunden. Diese Parole wird Schritt Nummer 4 im Umgang mit der Trauer. Fabian lässt sich Zeit, aber immer wieder fallen ihm Situationen ein, in denen er versäumt hatte, etwas zu sagen. Er hatte sich nie für die Angeltouren bei seinem Opa bedankt. Er hatte niemals zu seinem Opa gesagt: Ich hab dich lieb, Opa. All das fällt ihm jetzt ein und viele, viele Situationen. Aber er kann nichts mehr daran ändern. Er wird es sein Leben lang bereuen, dass er das nicht getan hat, an was er jetzt erinnert wird, und das weiß er genau. Schritt Nummer 5 in seiner Trauerphilosophie lautet: Wenn du etwas versäumt hast zu tun, dann musst du dein Leben lang jetzt mit dieser Einsicht und den Gefühlen der Reue leben. Und das Letzte, was Fabian aus dem Tod seines Großvaters lernt: Enge Beziehungen machen verletzlich. Wenn ich in Zukunft Schmerzen vermeiden möchte, durch Verlust, dann lasse lieber die Leute nicht so dicht an dich heran. Also leitet Fabian Schritt 6 in die Wege. Bau eine Mauer um dein Herz. Vertraue niemanden ohne Vorbehalt. Lass niemanden jemals so dicht an dich heran, dass er dich verletzen könnte, wenn er dich verlässt. Damit ist die Strategie unserer Gesellschaft komplett. Und ich sage uns das, das läuft nicht unbedingt immer doll reflektiert. Das ist fast ein Automatismus. Wir können natürlich viel differenzieren, aber lass das mal so stehen. Ich bin überzeugt davon, dass die meisten von uns diese Strategien oder wenigstens einige Punkte daraus auch in ihr inneres Bewältigungssystem von Verlust, Schmerz und Trauer eingebaut haben. Wir haben durch Abgucken gelernt, wie man heute mit Trauer umgeht, und wir versuchen es genauso. Vielleicht haben wir einige dieser Schritte mit einem frommen Anstrich versehen, aber die Strategie bleibt die gleiche. Und ich möchte heute Morgen eine biblische Sichtweise als die mögliche Handlungsalternative dagegen setzen. Ich bin überzeugt, dass das der Geist Gottes in uns hervorbringen will. Punkt 1 war ja: Begrabe deine Gefühle. Die Bibel ermutigt uns dazu, genau das Gegenteil zu tun. Wer einmal in dem Psalm blättert, der wird Menschen sehen, die ihre Trauer, ihre Enttäuschung, ihren Schmerz fühlen und den vor Gott ausbreiten. Da steht einer und sagt: Gott, ich bin fast kaputt gegangen an der Erkenntnis, Es geht den Gottlosen so gut. Psalm 73, Vers 2. Ich wäre fast gestrauchelt. Und das beschreibt ja mit deutlichen Worten das Erleben, das der Asaf in dieser Situation hatte. Ich wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Und da meinte er seinen inneren Füße. Mein Tritt wäre beinahe abgeglitten. Denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn sie sind in keiner Todesgefahr. Gesund und wohlgenährt ist ihr Leib. Sie erleiden kein Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. So, wir würden davon sprechen, sehr einseitige Sicht, und würden dem Menschen vielleicht den Horizont erhellen, was alles noch bei anderen da sein kann. Aber hier schüttet jemand sein Herz aus. Und genau dazu werden wir auch im Psalm 62, Vers 8 ermutigt. Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Und da gehören unsere Emotionen, unsere Gefühle dazu. Lass deine Gefühle zu. Du brauchst nicht den Starken zu markieren, vor Menschen nicht und schon gar nicht vor Gott. Fühle deine Gefühle und drücke sie aus. Unterdrücke sie nicht, leugne sie nicht, schwäche sie nicht ab. Johannes erzählt in seinem Evangelium, wie eines Tages ein Freund von Jesus, der Lazarus, starb. Und Jesus war nicht da. Erst Tage später kam er mit den Schwestern des Lazarus zum Grab. Und die Szene hatte viele Zuschauer, die alle neugierig waren, also richtig Öffentlichkeit. Und was nun passieren würde, wird uns auch gesagt. Im Johannes 11 kann man nachlesen, was der Sohn Gottes tat. Wir wissen, dass er den Lazarus wieder auferweckt hat von den Toten. Aber da steht vorher auch etwas über die emotionale Lage von Jesus. Er weinte. Und als Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem zog, kam er an eine Stelle, wo er die Stadt vor sich liegen sah. Und Jesus packte die Trauer über die Menschen in dieser Stadt und Jesus weinte. Wenn wir dieses Verhalten Jesu doch richtig wahrnehmen würden, es würde uns vielleicht dazu befreien, unsere von Gott geschaffenen Gefühle zuzulassen, auszudrücken, rauszulassen und endlich die Erlaubnis zu erteilen, selbst auch zu weinen. Wisst ihr, wie oft ich das im Ohr habe, wenn ich Menschen begegne, die wirklich einen Verlust erlitten haben? Ein Mensch zum Beispiel gestorben ist, den sie lieb haben. Sie fangen an zu weinen und das Erste, was sie machen, ist, sich entschuldigen. Und die ganze Zeit über werden wir ein Gespräch haben, wo der Raum dafür da sein darf, die Trauer auszudrücken und den Schmerz. Und das ist ja ein Teil dessen, dass ich jemanden liebe, dass ich bei Verlust die Schmerzen habe, die Traurigkeit habe, dass meine Gefühle da richtig gesund reagieren und die Menschen entschuldigen sich die ganze Zeit. Vor gar nicht so langer Zeit habe ich hier im Foyer in der Gemeinde mit einer jungen Schwester gesprochen und sie hatte mir von den Nöten in ihrer Ehe erzählt, da im Foyer zwischen Tür und Angel, und fing immer wieder an zu weinen und ständig sagte sie mir: Entschuldigung. Warum sollte sie darüber nicht weinen? Das ist doch ein realer Schmerz. Den können wir doch nicht wegdiskutieren. Den darf sie doch ausdrücken, nicht nur mit Worten, sondern den dürfen doch auch unsere Emotionen ausdrücken. Das gehört doch zu unserer Geschöpflichkeit. Nicht nur, dass wir rational sagen, die Situation ist schwer, sondern dass wir das auch emotional fühlen und ausdrücken. Entschuldigung für meine Tränen. Ich denke, erst wenn wir auch unsere Gefühle zulassen, beginnt die Reise in Richtung Hoffnung. Und dann erinnere ich mich an Situationen in meinem Leben. Und das waren nicht so wenige. Wenn man über 60 ist, ist das schon einige Male passiert. Und wenn man 40 Jahre mit Jesus auf dem Weg ist, auch schon. Dass man auch Situationen erlebt, die sind so schwer, die sind so hart, da sitzt du da und heulst, bis keine Träne mehr kommt. Und dann merkst du, dass dich Jesus mitten in dieser Traurigkeit tröstet. dass du auf der einen Seite dann noch das Schwere fühlst der Situation und auf der anderen Seite aber ein inneres Getragensein. Ich sage immer, ich bin traurig getröstet oder getröstet traurig. Oder könnte man sagen, wie ich das vorher gesagt habe, ich bin traurig, aber in Hoffnung. Ich weiß es nicht. Aber da habe ich Jesus erlebt. Da, wo ich die Tränen geflossen sind, auch da. Der zweite Schritt, den der Fabian gelernt hat, war ja, ersetze deine Verluste und zwar so bald wie möglich. Das ist Programm an ganz, ganz vielen Stellen. Das ist bei materiellen Verlusten das Programm. Das ist bei emotionalen, ideellen Verlusten auch ganz schnell das Programm. Wie trösten wir unser Kind, dem Smartphone kaputt gegangen ist? Mit einem neuen Smartphone, ne? Und nicht, dass wir es auf den Schoß nehmen. So alt sind die nämlich nicht immer, die ein Smartphone kriegen. Nico will ich jetzt nicht mehr auf den Schoß nehmen, also dass wir sie auf den Schoß nehmen und sagen, das ist jetzt schwer, da hast du sehr viel mit gelebt und so weiter. Ich habe letztens gestaunt. Ich saß neben einer Frau beim Arzt. Ich habe ja Schreibmaschine schreiben gelernt, aber ich tippe ja auch mit einem Finger, wenn ich einen Text tippe bei WhatsApp oder so weiter. Aber die hatte das Ding in der Hand und der Daumen ging ununterbrochen. Anderthalb Stunden lang habe ich gesessen und anderthalb Stunden lang hat sie geschrieben, ab und zu mal gelesen und dann mit einer Geschwindigkeit. Wenn die das Smartphone weggenommen kriegt, das gibt richtig physische Probleme, ne? Na gut, ich will das jetzt nicht zu sehr verniedlichen. Ersetze deine Verluste und zwar so bald wie möglich. Mancher hört vielleicht schlecht. Ich sage damit nicht das, was das Programm Gottes ist. Das ist das Programm, was wir in unserer gesellschaftlichen Situation lernen. Und ich denke, bei vielen klingelt's, oder? Die Bibel sagt uns ebenfalls das Gegenteil. Ersetze den Verlust nicht einfach, sondern gehe ihn noch einmal durch. Setz dich mit ihm auseinander. Und das kann sogar sein, bleibe an dem traurigen Ort lange genug, um zuzulassen, dass die ganze Wirkung des Verlustes deiner Seele klar wird. Das Alte Testament ist voll von Schilderungen, wie man damals mit Trauer umging. Da wurde monatelang getrauert. Gott führte seine Leute dahin, zu ihrem Schmerz zu stehen. Sie sollten der Versuchung widerstehen, die Seite einfach umzublättern, davonzurennen, alles zu vertuschen oder den Verlust einfach nur auszutauschen. Es kommt darauf an, den Verlust zu verarbeiten, zu bewältigen, nicht zuzukleistern. Es passiert heute oft, dass bei jungen Leuten eine Partnerschaft zerbricht und man sofort eine neue Beziehung eingeht und nicht nur Jugendliche. Wir haben da sicherlich in solchen Situationen das Gefühl, das Vakuum muss sofort gefüllt werden. Aber in der Regel geht das gar nicht, wenn man nur austauscht, dass ein Vakuum gefüllt wird. Und das kann fatale Folgen haben, denn wir haben den Verlust und Schmerz, zum Beispiel der alten Beziehung, noch gar nicht verarbeitet, unter Umständen auch noch gar nicht daraus gelernt, auch etwas über uns gelernt. Und solange wir in diesem Prozess sind, sind wir eigentlich nicht offen für eine neue Beziehung. Wir tun uns und dem eventuell neuen Partner keinen Gefallen. Manche Menschen, und zu denen gehöre ich auch, müssen das Tempo ihres Lebens immer wieder reduzieren, um auch Verluste durchleiden zu können. Hohes Tempo kann eine Schutzmaßnahme sein, die unserer Seele einen trügerischen Dienst erweist. Um Schmerz zu überwinden, muss man sich ihm stellen, ihn aushalten. Er muss verarbeitet werden, bevor er nachlassen kann und geheilt ist. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gemacht habt. Manche von euch hat ja Kinder. Es gab Situationen, da mussten wir uns auseinandersetzen mit der Frage, wird unsere Tochter in Kürze noch leben? Und dann setzt man sich auseinander. Ich gehöre zu diesen Leuten, die das so machen, Gedanken, schon Sachen durchspielen, die noch gar nicht sind oder gar nicht sind. Und auch dabei mir zu überlegen, wie reagierst du? Welches Bild gibst du nach außen ab? Und dann überlegt man sich, wenn man seine eigene Tochter beerdigt, welche Außendarstellung die geistlichste ist. Ist doch pervers, ne? Warum nicht weinen? Warum nicht sagen, der Schmerz hindert mich, den Mund aufzumachen im Moment? Der Schmerz hindert mich, eine differenzierte Predigt zu halten? Der Schmerz hindert mich, auch wenn das auf der anderen Seite mein Wunsch ist, mein eigenes Kind zu begraben? Ich kann das nicht. Ihr merkt, in was uns die Lebenssituation alles führen kann, worüber man überall nachdenken muss. Und ich denke ununterbrochen nach. Der dritte Schritt, traure allein. Das ist auch so ein Spruch, der zu mir gehört. Ich habe in dieser Großfamilie keine Ecke, wo ich in Ruhe sterben kann. Da geht es einem manchmal schlecht. Und wohin zieht es mich? Irgendwo lasst mich alle in Ruhe. Ich kann bei manchen Schmerzen, kennt ihr wahrscheinlich auch, kann man Menschen schlecht ertragen. Kann man schlecht ertragen, dass alle reden und irgendwas von einem wollen. Man braucht irgendwo so eine Ecke. Und so habe ich mir das auch vorgestellt, so richtig archaisch, wie so eine Männerkultur. So der alte Indianer geht, wenn er den Tod nahen spürt, irgendwo auf einen Berg, setzt sich dahin und wartet, bis er tot ist. Irgendwo habe ich zu viel Karl May gelesen. Irgendwo lebt das in mir. So diese irgendwo, diese Helden-Einsam-Sterben-Ecke möchte ich für mich haben. Ja, ich finde das wichtig, dass man sich auch über sein Denken im Klaren ist, dass man sich das mal spiegelt, dass man denkt, wie man auf Dinge reagiert, mit Sachen umgeht. Traure allein. Also habe ich das auch übernommen irgendwo. Hilfreich ist nach dem Neuen Testament eher das Gegenteil. Als Jesus in Gethsemane seine schwerste Stunde hatte, nahm er Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Das waren seine besten Freunde. Da war die engste Beziehung. Andere Kulturen haben Klageweiber, Gott sei Dank wir nicht, oder andere Rituale eingeführt, die den Trauernden nicht allein lassen. Trauern in Gemeinschaft kann heilend sein und neue Verbundenheit schaffen, wenn es den Freunden denn gelingt, die Trauer zu akzeptieren und stehen zu lassen. Viel zu schnell kommen wir gerade in frommen Kreisen mit Sprüchen wie Gott macht keine Fehler und es geht ihm jetzt besser, dem, der verstorben ist. Und Kopf hoch wird schon wieder. Selbst die Aussage, ich verstehe, wie du dich fühlst, ist falsch. Denn niemand kann das so verstehen. Manchmal ist es einfach nur wichtig, dass Menschen da sind, die man lieb hat, und das ist jetzt wichtig, und in deren Nähe man sich gut aufgehoben fühlt. Fromme Sprüche stören da nur. Das vierte, Zeit heilt alle Wunden. Kann ich sagen, ja, es bildet sich eine dünne Schicht des Vergessens über diesen Wunden. Aber wir müssen dagegen setzen. Die Wunden unseres Herzens können nur durch den Heiligen Geist geheilt werden, den die Bibel auch den Tröster nennt. Ihr merkt, das lädt alles ein, mit all diesen Dingen zu Gott zu kommen. Und wo das schwerfällt, dann in Gemeinschaft auch vor Gott zu sein. Die Zeit heilt alle Wunden. Ich setze dagegen, die Wunden unseres Herzens können nur durch den Heiligen Geist geheilt werden, die Bibel auch den Tröster nennt. Ich könnte das jetzt sozusagen beweisen. Wir brauchen nur Menschen ansprechen, die einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, innerfamiliär und auch schon sehr, sehr früh. Frag mal die, wenn sie 50 oder 60 sind, ob die Wunde nicht noch in ihrem Leben erinnerbar ist, mindestens. Bis vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, 20 Jahren vielleicht, dachten viele Industrielle, sie könnten giftigen Müll einfach vergraben Und dann wäre er entsorgt, dann wäre er weg. Heute wissen wir es besser. Es gibt die milliardenschwere Suche nach Endlagern für den Atommüll, für eine Technologie, die uns unheimlich lange noch beschäftigen wird, auch wenn sie in unserem Land immer weniger relevant ist. In der Ostsee, in der Nordsee hat man Giftgranaten entsorgt im und nach dem Zweiten Weltkrieg oder Endphase des Krieges. Irgendwann kriegen wir es auf den Tisch, weil sie sich angereichert haben mit dem Fleisch von dem Hering, der bei mir im Glas schwimmt. Unser Grundwasser wird verseucht. Und es tötet Leben. Und ich will sagen, das ist ein treffendes Bild für diesen Gedanken, das, was wir irgendwo begraben haben und die Zeit deckt das zu. Das wird irgendwann aufpoppen. Und dann weißt du nicht, wo der Knopf ist und welche Funktion jetzt hilft, das wegzukriegen. Und du musst auch ein höheres Programm fahren, um das irgendwo wegzudrücken. Der Heilige Geist, Christus in uns, heilt unsere Wunden. Mit vergrabener Trauer ist es genauso, wie ich das gerade beschrieben habe. Die Zeit heilt nichts. Vergrabener Schmerz dringt tiefer in unser Gefühlssystem ein und bringt unser Warnungsvermögen durcheinander und verdirbt auch unsere Beziehungen. Gott bietet uns an, unsere zerbrochenen Herzen zu heilen. Du wirst nach einem tragischen Verlust niemals mehr derselbe sein. Du wirst nach einem tragischen Verlust, nach einem ganz tiefen Schmerz, nach einer ganz massiven Verletzung nie mehr derselbe sein. Und da gibt es zwei Optionen. Entweder der durch diesen Schmerz, durch diesen Verlust kaputt gemacht ist, der Schaden angerichtet hat, das ist die eine Option und das ist die normale Option, das passiert dann. Oder du hast den Schmerz, die Trauer, den Verlust mit Christus verarbeitet, bewältigt und dann bist du auch nicht mehr der du vorher warst. Du bist ein Mensch, der wahrscheinlich beziehungsfähiger ist, der belastbarer ist, der gelassener ist, der Hoffnung vermitteln kann. Und auf dem anderen Weg bist du der Mensch, der Schmerzen hat und der alles das macht, was aus diesem nicht zu stillenden Schmerz heraus passiert. Und was die Beziehungsebene betrifft, der wird, auch wenn er sich das nicht selbst so laut sagt, letztlich sich nicht mehr so auf andere Menschen einlassen. Wir kennen das ja sogar auch unter uns. Es bleibt uns nicht erspart, wir verletzen uns gegenseitig. Wir sind unvollkommene Menschen. Und was passiert, wenn wir eine Verletzung nicht geistlich verarbeiten, die uns ein Mensch antut? Wir ziehen uns zurück. Wir lassen diesen Mensch gar nicht mehr in die Nähe unseres Herzens. Wir führen mit ihm eine sachliche Beziehung. Wir führen mit ihm eine ganz genau kontrollierte Beziehung, oder? Wenn wir geistlich sind. Wenn wir ungeistlich sind, wollen wir gar nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber das ist nicht die Heilung Jesu. Das ist nicht die Heilung Jesu. Die Heilung Jesu, und ich sage das mal mit pathetischen Worten, die macht aus Feinden Freunde. Die macht aus Menschen, die sich schon mal missbraucht haben, Menschen, die ganz treu und zuverlässig zueinander stehen. Ich habe das gerade mal gesagt mit dieser Formulierung, in denen Nähe man sich gut aufgehoben fühlt. Und ich denke, es gibt manche Menschen, da hätte ich das nicht gedacht, dass ich mich in ihrer Nähe gut aufgehoben fühle. Das ist aber so gewachsen. Also du wirst nach einem tragischen Verlust nie mehr derselbe sein. Und das, was Gott will, ist reifer, weiser, umgestaltet, mit einem klareren Blick auf das Leben. Und das kostet dich ganz viel Kraft, der klare Blick auf das Leben. kostet dich ganz viel Liebe. Der kostet dich das, was du aus dir selbst nicht erzeugen kannst, was du von Christus brauchst. Die Vergiftungen wird nachlassen, die Gefühle und Wahrnehmungen werden wieder normal arbeiten und die Beziehungen kommen in Ordnung und sogar mehr. Punkt 5, bei ungeklärten Dingen bleibt nur lebenslange Reue und Selbstvorwürfe, gegen die man nichts tun kann. Gott sagt, du kannst sehr wohl etwas dagegen tun. Und da sind wir an der richtigen Stelle, wenn wir Gott dazu hören. Ich will das mal so sagen, Versöhnung ist Gottes Hauptberuf. Es ist eine Dauerbeschäftigung. Gott bietet uns an, für das zu sorgen, was wir von uns aus nicht tun können. Du musst nicht für den Rest deines Lebens einen schweren Rucksack voller Selbstvorwürfe und Reue herumtragen. Du kannst immer noch deine Seite der Beziehung versöhnen, indem du vor Gott und unter Umständen einem vertrauten Menschen aussprichst, was dich belastet, was du sagen wolltest, was du mit dir herumträgst. Wir haben alle, und das ist auch wichtig, dass wir das wissen, wir haben alle nicht nur einen Rucksack voller Tatsünden, die wir hoffentlich zu Jesus gebracht haben und immer bringen, sondern wir haben auch einen Rucksack der unterlassenen Taten, der unterlassenen guten Worte und Taten. Es gibt nicht nur Tatsünde, für die Christus gestorben sind, es gibt auch Unterlassungssünde, für die Christus gestorben ist. Und beides können wir zu ihm bringen. Und für beides gibt er uns Vergebung und befreit uns von unserer Schuld. Gott, der die Macht hat, Schuld zu vergeben, hat auch die Macht, mit diesen Dingen fertig zu werden. Es ist möglich, ohne diese Last zu leben. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, merke ich, es besteht ja nicht nur daraus, dass ich irgendwo mal schuldig geworden bin an einem Menschen in verschiedener Weise. Es besteht ja daraus auch, dass ich an diesem Menschen schuldig geworden bin, indem ich ihn nicht gegeben habe, was ihn eigentlich auch gehört, was dazugehören darf, zum Beispiel zu Beziehungen. Jesus hat unsere Last am Kreuz mit hinweggetragen, beide Rucksäcke. Und der letzte Punkt, wenn dich ein Verlust tief getroffen hat, dann baue eine Mauer um dich auf. Eine durchaus verständliche Reaktion, man braucht eine starke Hoffnung, um anders zu reagieren, man braucht eine starke Mitte, ein starkes Fundament, ein starkes neues Inneres und das kann nur Jesus Christus sein. Wer Gottes Gnade und Liebe erkennt und sich darauf verlässt, für den wird Jesus und seine Liebe und Annahme plötzlich die Mitte seines Lebens. Die Beziehung zu ihm wird zum größten Reichtum. Und das Wort Gottes sagt uns, dass dieser Reichtum Jesus in der Mitte unseres Lebens, Jesus in uns, durch keine Macht der Welt verletzbar ist. Durch nichts. Wo merken wir Angriffe, Gefährdung unseres geistigen Lebens? Wo? Auf welchen Ebenen? Unser Leib bleibt Angriffsfeld. Das sagt das Wort Gottes so. Der Widersacher kriegt Vollmacht an manchen Stellen, so wird es uns im Neuen Testament auch gesagt, den Leib anzugreifen und da Schaden anzurichten. Und wir haben es ein paar Mal erlebt, dass Menschen durch Fluch anderer, auch Geschwister unter uns, durch Fluch anderer ganz konkret leibliche Folgen zu tragen hatten, die überwunden werden konnten, als ganz bewusst Segnen dagegen gesetzt wurde. In unserer Gedankenwelt kann der Widersacher manches anstoßen. Manchmal braucht man ja nur so einen Input, eine Botschaft, eine Nachricht, irgendeine Aussage und das setzt sich in uns fest. Dann haben wir unseren Kampf. Da geht es ums Überwinden. Unsere Gefühlsebene kann sehr angegriffen sein, meistens im Zusammenhang. Aber ist der Christus in uns die Wirklichkeit, dass er in uns lebt, der lebendige Gott? Ist das, diese Wirklichkeit irgendwo gefährdet durch den Widersacher? der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Ne? Da sind Fakten genannt, den wir dann nicht überwältigen, nicht überwinden. Also, wo mache ich mich fest? Wo mache ich mich fest? An dem, was mir geschenkt ist und fest zugesagt ist im Wort Gottes und Wirklichkeit geworden ist in meinem Leben. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Übersetzt heißt das, ihr verliert euren Job, euer Haus, die Gesundheit, vielleicht sogar den Ehepartner. Ist blöd, wenn ich das so salopp sage, aber ich formuliere den Satz mal bewusst so salopp. Aber jetzt, aber mich werdet ihr nie verlieren. Niemals. Ich werde für immer der Reichtum und die Mitte eures Lebens sein. Welch Schatz in irdenden, zerbrechlichen Gefäßen. Wir können natürlich jetzt darüber reden, absagen von Gott, was dann passiert und so weiter und so fort, wenn wir den Heiligen Geist lästern, das ist nicht mein Thema. Ich rede von unserer Normalität. Trotz allen Leids, trotz des tiefen Schmerzes, den uns niemand erspart, es gibt Hoffnung durch die Schmerzen, durch die Trauer hindurch. Es gibt eine Zukunft nach dem Verlust. Unser Leben kann wieder heil werden. Nicht mühelos, nicht von heute auf morgen an vielen Stellen, aber nach und nach durch die Schritte, die Gott uns zur Bewältigung der Trauer rät. Und deswegen sage ich auch nochmal, deswegen habe ich das andere Bild gezeichnet. Auf welche Stimme hören wir bei der Bewältigung von Dingen in unserem Leben? Trauer, Verlust und Schmerz. Manchmal neigen wir Menschen dazu, etwas sehr Gefährliches zu tun. Wir machen irgendetwas oder irgendjemand zur Mitte unseres Herzens und Lebens, wo eigentlich Christus sein sollte. Wenn dieser Reichtum dann auch aus unserem Leben gerissen wird, dieses Irgendetwas oder dieser Irgendjemand, dann ist der Schmerz unglaublich groß. Unser Lebenssinn, unsere Existenzgrundlage löst sich in Luft auf. Völlig verständlich, wenn das Zentrum des Lebens verloren geht. Und dann will man niemanden mehr an sich heranlassen. Das ist eine Frage danach, welche Rolle Menschen oder Dinge in unserem Leben spielen. Wo ist der Platz? Jesus fordert mich auf, den Menschen, zu dem ich gehöre, in dem Fall meine Frau, sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist ein sehr zentraler Platz, ne, in meinem Herzen. Aber ich denke, wir wissen, wie dieser Unterschied ist. Manchmal greifen wir da auf irgendwelche Bilder zurück. Jesus ist die Nummer 1, meine Frau die Nummer 2 und die Kinder je nach Alter. Nee, merken wir, das geht schon schief. Das klappt nicht. Ich würde das gerne erklären, wo man das verorten kann, aber das wird zu weit führen. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Ich bin nicht mehr. Ich brauche eine neue Brille, sehe ich immer wieder. Gott sagt, ich kenne dich, denn ich habe dich geschaffen. Du bist zu zerbrechlich, wie ein Tongefäß, um den Reichtum deines Lebens zu verlieren. Tue dir also den Gefallen und lass Christus die Mitte deines Lebens sein. Das bedarf einer Entscheidung. Wir haben das heute Morgen in der Lobpreiszeit auch so ein Stück diesen Anschluss gehabt, dass das, was passiert, auch einer Entscheidung bedarf. Wenn Christus hier ist und wenn Christus Herr ist, dann trifft die Entscheidung, ihm als Herr zu begegnen und ihn als Herrn auch zu ehren und zu loben. Das sind Dinge, die zusammengehören. Und damit Christus die Mitte meines Lebens ist, bedarf es der Grundentscheidung, ich lade dich ein in mein Leben. Und es bedarf vieler kleiner Entscheidungen in unserem Leben. Vielleicht manchmal auch noch nach 40 Jahren, in einer konkreten Situation, Jesus, du bist die Mitte meines Lebens. Du bist der Herr meines Lebens. Aber der Geist Gottes sorgt dafür. Der gestaltet unsere Lebensgeschichte so, dass das passiert. Dass das in unserem Leben angestoßen wird. Die richtige Verortung Jesu in unserer Existenz, in unserem Leben. Ich kenne dich, denn ich habe dich geschaffen. Du bist zu zerbrechlich wie ein Tongefäß, um den Reichtum deines Lebens zu verlieren. Tue dir also den Gefallen und lass Christus die Mitte deines Lebens sein. Er ist ein sicherer Reichtum, den dir nichts und niemand nehmen kann. Egal, was du an Verlusten in deinem Leben erleidest, du kannst die Gewissheit haben, im Zentrum deiner Seele, deines Lebens bleibt es in Ordnung, bleibt es heil. Wenn du Schmerzen zulässt, deinen Verlust noch einmal durchgehst, dich damit auseinandersetzt, in Gemeinschaft trauerst, dem Heiligen Geist erlaubst, dich zu heilen, dich mit deinem Schmerz aussöhnst, dann wirst du aufgrund der Kraft in deiner Mitte, der Kraft Christi, zu Beziehungen und zu Hoffnung fähig sein. Amen.